SR2 Podcast.
SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Am Mikrofon Jürgen Albers, heute zusammen mit Professor Clemens Zimmermann, Roland Berndt und Magnus Neuschwander zu dem Buch Radioklassiker 40 Jahre Fragen an den Autor. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über die traditionsreichste Sachbuchsendung im deutschen Sprachraum, über Themen in 4 Jahrzehnten, über die schönsten Pannen, über erfolgreiche Veranstaltungen, aber auch über Fehler, die wir gemacht haben. Vielleicht mal als Beispiel, ein Hörer aus Illingen schrieb mir zur Sendung vom 20.06. dieses Jahres: Ich denke oft, viel schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Dann belehren Sie mich eines Schlechteren. Also Sie merken, Sie können auch Kritik bringen, wenn Sie nachher anrufen, Erinnerungen, Fragen. Bitte nicht nur Glückwünsche, das wäre irgendwie ein bisschen peinlich. Herr Berndt, lassen Sie mich mit Ihnen beginnen, weil Sie schon vor 10 Jahren bei dem Buch zu 30 Jahren Fragen an den Autor Mitherausgeber waren. Was ist denn für Sie eigentlich bemerkenswert jetzt in den letzten 10 Jahren?
Ihre Nachfrage, die Sie damals geschickt haben, ob ich wieder mitmache, hat mich als allererstes dahingehend verblüfft, dass ich dachte, wir haben doch erst ein Buch schon zusammen gemacht, das kann doch nicht schon wieder eins werden. Und dann fing überhaupt erst mal so das Rechnen an und tatsächlich, es sind schon wieder 10 Jahre vergangen, seit das letzte Buch erschienen ist und dann natürlich auch in 10 Jahren einiges passiert. Ich erlebe selbst immer wieder, dass ich nach wie vor angesprochen werde auf die Sendung, dass sie also immer noch sehr präsent ist bei Leuten, die mich kennen, die wissen, dass ich mitarbeite. Also am verblüffendsten in dem Sinne würde ich dann sagen, dass die Sendung sich wirklich als reine Wortsendung so schön hält.
Aber es sind ja auch einige neue Namen dazugekommen. Sie haben sich ja mit den Autoren beschäftigt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Bastian Sick, Michael Winterhoff, Dietrich Grönemeyer, Klaus Fuhrmann. Das sind alles neue Namen in den letzten 10 Jahren.
Das sind sehr viele und da hätte ich mir jetzt die Arbeit etwas schwieriger vorgestellt, wenn ich also Autoren frage, wie ihre Erinnerungen sind an die Sendung. Und die prompteste Antwort kam von demjenigen, von dem ich sie so nicht erwartet hätte, nämlich von Dr. Marc Benecke, der also sofort darauf einging, dass wir hier eine friedvolle Atmosphäre haben, nicht nur im Studio, sondern auch im Saarland. Und dazu muss man ganz klar das Arbeitsgebiet von Herrn Benecke kennen, um zu verstehen, warum er direkt auf dieses Friedvolle zu sprechen kommt. Er ist ja selbst später bekannt geworden mit einem eigenen Programm als Herr der Maden. Und wenn man weiß, dass er seinen Anteil zur Verbrechensbekämpfung beiträgt, dann kann man schon verstehen, dass es etwas Besonderes ist, wenn man an einem Sonntag hier in einer Sendung sitzt und sich ganz einfach freut, dass man sich den Fragen von Hörerinnen und Hörern stellt.
Also Benecke ist ja auch international einer der bekanntesten Kriminalbiologen, das vielleicht nur noch mal zum Hintergrund. Nun zu Ihnen, Herr Professor Zimmermann. Sie unterrichten ja an der Universität des Saarlandes Kultur- und Mediengeschichte. Und jetzt haben Sie selbst plus 6 Ihrer Studentinnen und 2 Studenten dieses Buch erarbeitet. Und ich behaupte mal einfach, dass es noch keine Untersuchung gibt, die eine Radiosendung über 4 Jahrzehnte betrachtet hat und dabei auch wirklich Sendungen abgehört und Teile verschriftet hat. Haben Sie da eigentlich Neuland betreten?
Ich denke schon, es ist natürlich ja immer ein Problem, wenn man sich selbst lobt, dass man Vorreiter war bei der Erarbeitung eines Gebietes. Aber ich denke, in diesem Fall ist es schon richtig. Es gibt im Fernsehbereich einige Untersuchungen über Einzelsendungen, insbesondere im Krimi-Genre, etwa Untersuchungen zu Tatort. Aber im Hörfunk ist wohl immer wieder die Programmentwicklung insgesamt untersucht worden. Aber einzelne Sendungen oder gar einzelne literarische Sendungen doch praktisch nicht.
Ihre Studenten waren ja da auch unheimlich fleißig und ich denke, das ist genau der Grund, warum es da so wenig gibt. Das ist fürchterlich viel Arbeit. Man muss die Sendung ja abhören und das dann alles aufzuschreiben, was gesagt worden ist, das ist ja unglaublich viel Arbeit. Die haben ja monatelang da jetzt nur gesessen, Bänder abgehört, sich digitale Sachen abgehört und das alles aufgeschrieben.
Ja, also der sogenannte Laie weiß oft nicht, welcher Arbeitsaufwand hinter wissenschaftlichen Projekten steht. Und hier musste das Material ja tatsächlich im Grunde ganz neu erhoben werden. Und das haben die Studentinnen und Studenten hervorragend gemacht. Das ist auch ja nichts, wofür sie dann einen sogenannten Schein bekommen haben, sondern der Lohn war eben einen eigenen wissenschaftlichen einen Beitrag in einem Buch zu publizieren. Und das ist etwas, was wir überhaupt anstreben, dass wir Studierende hier in professionelle Arbeitsformen hineinführen.
Mhm. Herr Neuschwander, Sie haben im vergangenen Jahr die Hörerinnen und Hörer von Fragen an den Autor befragt und Sie sitzen auch sonntags oft gleich im Nebenraum und sitzen am Telefon und nehmen die Fragen entgegen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
Also wir haben, wie Sie schon sagten, zum 40-jährigen Jubiläum uns eine Hörerbefragung gemacht, auch unter anderem, um die Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht manchmal nicht durchkommen, sonntags mit den Anrufen, denn am Telefon weiß ich selbst, dass wir oft sehr viel Resonanz haben, gerade bei bestimmten Themen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir sehr viel Resonanz erfahren haben. Wir haben also fast 180 ausgefüllte Bögen zurückbekommen, haben auch in Wustweiler auf dem Dorffest und im Kulturmeilenfest in Saarbrücken Ende August sehr viele Hörerstimmen, O-Töne auffangen können. Wir haben unheimlich viel beschreibende Statistik über unsere Hörer erfahren, zum Beispiel, dass wir mit dem Durchschnittsalter sehr weit unter der Hörerschaft normal deutscher Kulturradios liegen. Das war sehr auffällig und dass wir sehr treue Hörer haben, ist dabei auch herausgekommen. Also, dass wir durchschnittlich 16 Jahre bereits gehört werden, die Sendung Fragen an den Autor, und das hat uns sehr gefreut. Mhm.
Gibt es denn auch persönlichere Äußerungen, dass die so ein bisschen erzählt haben von sich und der Sendung?
Ja, also es gab sehr viel Hintergrundinformationen, die wir sammeln konnten, was unsere Hörer anstellen, während sie sonntags am Radio lauschen. Eine sehr schöne Anekdote, die sehr heiter war, ist, dass ein Ehepaar uns oftmals aus der Badewanne zuhört. Das heißt also, die sitzen zu zweit oftmals eine Stunde lang im warmen Wasser und lauschen der Sendung. Manchmal rufen sie sogar an, trotz verschrumpelter Finger mutmaßlich. Mhm. Andere nutzen die Zeit zum Bügeln. Gekocht wird sehr gerne. Also wir sind da mit dem Sonntagmittag sehr gut platziert.
Also wenn Sie jetzt gerade in der Badewanne sitzen sollten oder am Bügeln sind, Sie können auch sich an dieser Sendung beteiligen, wie immer. Sie können Fragen stellen an die Autoren und die Herausgeber dieses Buches. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681 65 100. Ich wiederhole, Saarbrücken 65 100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir auch eine E-Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Also bitte Erinnerungen, Fragen, Kritik und so weiter. Jetzt der erste Anruf.
Mich würde interessieren, ob die Vorhersagen manche Autoren bewahrheitet haben und steckt heute mehr Wissen in den Fragen der Hörer als vor 40 Jahren.
Über das Wissen der Hörer möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber ein interessantes Kapitel des Buches ist, wo bleibt der Weltuntergang? Da hat Martin von Hohenhorst vom saarländischen Umweltministerium mal die Umweltsendungen in 4 Jahrzehnten sich angeguckt. Das war wirklich unglaublich viel Arbeit. Und er hat mal festgestellt, einmal, dass wir uns schon oft geirrt haben. Also im Jahre 85 hat der berühmte Heumer von Ditfurt das Buch geschrieben, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Also er hat vorausgesehen damals, dass der Weltuntergang käme und bis jetzt zumindest ist er nicht gekommen. Im Jahre 1970 hat ein Schweizer Autor, Emil Egli, prophezeit, dass der Sauerstoff uns ausgehen würde wegen den vielen Verbrennungsprozessen. Oder im Jahre 84 hatten wir hier in Saarbrücken im Volkshochschulzentrum am Schloss eine große Veranstaltung. Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Das hing ganz groß über der Bühne. Gut, der Wald ist geschädigt, der Mensch lebt noch. Und man kann natürlich in all diesen Fällen sagen, hätten wir nicht gewarnt, wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen. Das ist ja auch nicht beweisbar. In anderen Fällen waren wir unglaublich vorausschauend. Rettet das Wasser zum Beispiel 1970. Gut, der Rhein ist sauberer geworden, aber weltweit ist das Problem inzwischen ein ganz vorrangiger Kriegsgrund, auch zum Beispiel im Nahen Osten. Oder Verkehrsprobleme haben wir sehr früh angesprochen, das war auch ein Thema. Oder vor über 30 Jahren ein Thema Sonnenkraft statt Atomenergie. Wenn in den 30 Jahren auf alle Dächer, vor allen Dingen auf alle öffentlichen Gebäude, vielleicht sogar zwangsweise Sonnenkollektoren gekommen wären, könnten wir jetzt entspannter zurückblicken auf die Diskussion über Atomenergie oder Kohlekraft. Und wir hatten auch in der Sendung Herbert Gruhl, Sie werden sich vielleicht erinnern, den Schwarz-Grünen, der aus der CDU ausgetreten ist, zum Gründer, Mitbegründer der Grünen wurde, der hat schon damals gewarnt, 1976, dass Atomkraftwerke sich hervorragend eignen für konventionelle Bomben oder auch für terroristische Anschläge. Hätte man auf Gruhl gehört, brauchten wir jetzt zum Beispiel nicht mit dem Iran zu streiten. Vielleicht könnten Sie, Herr Neuschwander, noch ein bisschen was zu den Hörern beitragen. Die machen doch am Telefon eigentlich immer einen ganz aufgeweckten Eindruck.
Das auf jeden Fall. Also wir haben da wirklich sehr viele Hörer, die auch regelmäßig anrufen, manche sogar jeden Sonntag. Was allerdings im Kapitel über Hörerbeteiligung, an dem ich auch mitarbeiten durfte, aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass früher die Anrufe teilweise sehr viel kritischer waren als heute. Das haben wir auch im Buch erwähnt. Also es ist so, dass besonders gegenüber den wirklich linken oder auch den vermeintlich linken Autoren sehr viel mehr Kritik geäußert wurde. Als gutes Beispiel möchte ich da Günter Grass anführen. der am 10. Dezember 1972 in der Sendung war. Und da haben ihm einige Anrufer doch ziemlich versucht zuzusetzen mit Fragen, warum er sich denn so einseitig äußere oder so aggressiv und sich so linksgerichtet gäbe, obgleich das nicht unbedingt seinem Standpunkt entspräche. Auch Günter Wallraff ist ein ganz gutes Beispiel, das haben wir auch im Buch ausgeführt. An ihm ist die Anrufevolution auch ganz gut erkennbar, wie sich das Anrufverhalten geändert hat über die Jahre. Mhm.
Herr Professor Zimmermann, wie war das eigentlich in den 60er Jahren, als solche Sendungen konzipiert wurden? Da gab es ja zum Teil auch schon eine Bildungsdiskussion, die mich zumindest ein bisschen an die heute erinnert, im Rahmen des PISA-Schocks und so weiter.
Ja, es war ja die Rede von der deutschen Bildungskatastrophe und hier ging es um die Verbesserung der allgemeinen Bildung, aber gezielt auch um berufliche Bildung. Das heißt also, produktive Funktion von Bildung war ein ganz großes Thema und hier passt die Begründung der Sendung natürlich sehr rein. Sie passt aber auch insofern gut in die 60er Jahre hinein, als wir ja einen ganz anderen Stand gesellschaftlicher Debatte hatten. Es wurde ja gerade schon angedeutet, es ist eher eine Zeit der Fundamentalpolitisierung. Es ist auch eine Zeit der Fundamentaldemokratisierung. Und auch hier passt eine Anrufsendung sehr gut in diese damalige Zeit hinein.
Das war ja damals noch was wirklich Neues. Heute spricht man von interaktivem Radio und so weiter. Aber damals hat sich kaum jemand getraut, Hörerfragen in eine Sendung zu nehmen. Wohlgemerkt praktisch nicht gefiltert.
Die Hörerbeteiligung, die man bis dahin im deutschen Hörfunk entwickelt hatte, lief eben ja nicht über Telefon, sondern allenfalls gab es die Hörerpost, die man dann gesammelt hat und man hat dann Fragen der Hörer beantwortet. Es gab allerdings insbesondere im Fernsehen ja schon Live-Sendungen, wo ein Publikum dann vor Ort anwesend war. Also das entwickelte sich, aber das Telefon wurde damals so gut wie nicht eingesetzt im Hörfunkbereich. Mhm.
Herr Bernd, hier ist gerade per E-Mail eine Frage eingegangen. Der Hörer hat leider nicht dazu geschrieben, von wo er schreibt. Nach welchen Kriterien werden die Autoren mit Buchthema ausgesucht? Ich meine, ich mache das zwar meistens selbst, aber ein bisschen ergänzen könnten Sie ja auch.
Also man versucht natürlich erstmal dem eigenen Eindruck zu folgen. Ist das Buch etwas, was allgemein interessant ist oder eher zu speziell? Ganz wichtig auch, vermittelt das Buch Inhalte, die man wirklich rüberbringen kann? Also ist es glaubhaft? Ist es auch relevant? Also ist es für Hörerinnen und Hörer ein Gewinn? Und ein Kriterium, was man auch ansprechen muss, das ist, dass zwischen Schreiben und Sprechen im Hörfunk ein Unterschied besteht. Es ist gar nicht so selten, dass Autoren, wenn man dann sie wirklich gerne im Studio hat, beim Telefonkontakt erstmal sehr zurückschrecken bei der Vorstellung, sie müssen jetzt eine Stunde im Studio sitzen. Da entwickelt also das Mikrofon eine ziemliche Abschreckungskraft, weil einfach das Schreiben als sehr angenehm empfunden wird, aber das Sprechen Angst macht. Und es kann dann durchaus gelingen, weil man spricht ja nicht 60 Minuten und man sitzt ja auch dann da und man muss ja auch zuhören, was gefragt wird, dann ist es wirklich schön, wenn am Ende es tatsächlich gelingt, dass man einen Autor gewinnt und dass man sagt, das war jetzt eine schöne Sendung, also vom Thema, also vom Sprechen her, dann, wenn die Überzeugungsarbeit glückt. Es kann aber auch wirklich sein, dass jemand sagt, ich kann schreiben, aber ich möchte nicht reden.
Und ansonsten versuchen wir natürlich verschiedene Themenbereiche abzustecken, auf verschiedene Niveaus sozusagen, also vom relativ einfachen Ratgeber bis zum hochtheoretischen Buch. Und nicht alles wächst sozusagen auf dem Mist der Redaktion im engeren Sinne, das wäre halt dann mein Mist, sondern ich bekomme oft Vorschläge, zum Beispiel, ich nehme mal den Januar als Beispiel. Die erste Sendung im Januar, die Sie hören werden, Aufstand der Unterschicht, ist der Vorschlag eines Hörers aus Merzig. Die letzte Sendung, die Sie in dem Jahr hören werden, im Januar hören werden, ist ein Buch über Nicolas Sarkozy, das ist ein Vorschlag meines Chefs. Also Sie sehen, da arbeiten schon eine ganze Menge Leute zu und geben Ideen und so weiter. Aber wir sollten jetzt vielleicht mal noch einen Anruf hören.
Ich möchte allen Beteiligten ganz herzlich zum 40-Jährigen gratulieren und möchte sagen, macht weiter so. Das ist eine sehr interessante Sendung. Ich möchte fragen, ob die Sendung immer noch Spaß macht und ob alle immer noch mit Begeisterung dabei sind.
Also das Letztere kann man schnell beantworten, Spaß macht's noch. Andererseits möchte ich hier zu viel Lob auch nicht auf mir sitzen lassen. Es gab durchaus auch kritische Bemerkungen, zum Beispiel Sie, Herr Neuschwander, haben, glaube ich, irgendeine kritische Mail auch bekommen oder eine Äußerung in Wustweiler.
Richtig, genau. Also es ist so, dass wir natürlich auch nicht nur darauf aus waren, Lob zu bekommen, sondern haben auch sehr genau ausgewertet, was die Hörer uns an kritischen, offenen Antworten gegenüber geäußert haben, auch in den Interviews, die wir mit ihnen geführt haben. Und da hat sich zum Beispiel ein Hörer darüber geäußert, dass Herr Albers manchmal eine zu esoterische Haltung zeigen würde, besonders in Fragen der Naturwissenschaften. Dann würde das Zuhören auch sehr schwer fallen und er sollte hier eventuell einen Vertreter finden, der die Sendung dann etwas offener gestaltet, als er das tut. Mhm. Eine andere Kritik, die wir erfahren haben, ist, dass wir Telefonfrager mit Logorö, also mit übermäßigem Wortfluss ausbremsen sollten, die Sendung nur zur persönlichen Selbstdarstellung nutzen. Also auch das ist kritisch angemerkt worden.
Oder auch im Buch kann man auf Seite 34, 35 einiges nachlesen. Zum Beispiel waren die Einleitungen früher ja unglaublich lang. Man kann sich das fast gar nicht mehr vorstellen. Ganz am Anfang konnte es passieren, dass der Autor 5 Minuten lang überhaupt nicht zu Wort gekommen ist. Und dann steht hier auch, die bürokratische Konstruktion der Einleitung wurde bis in die 80er Jahre unverändert fortgeführt, nämlich auch von dem Herrn Albers. Und dann steht auch drin über mich, was übrigens stimmt, leider Gottes, seine ersten Einführungen widersprachen jeder Logik, begannen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit anzurufen, bevor auch nur das Thema erläutert worden war. Sie klangen noch abgelesen, oft wirkte der Moderator auch etwas zu hektisch. Also ich kann Ihnen nur sagen, hören Sie mal in unser Klassikerfach rein. Ich habe da einige Sendungen aus meiner Jugendzeit sozusagen reingestellt, also als ich gerade hier Redakteur war, so knapp 1980 war das. Wenn Sie meine ersten Einleitungen hören, ich habe sie mit Grausen gehört. Ich habe sie wirklich mit Grausen gehört, habe mich geschämt. War kurz in Versuchen zu sagen, das kannst du gar nicht in das Klassikerfach stellen. Aber die Sendung hinterher war dann so gut, dass ich gedacht, da muss man doch reinstellen. Deswegen habe ich es dann getan. Hören wir gleich noch einen Anruf.
Das Team, Fragen an den Autor, könnte mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielleicht müssten Sie aber da über Ihren Schatten springen. Einfach Dieter Bohlen mit seinem Buch Mein Weg einladen zu einer Live-Sendung. Sie hätten sicherlich auf einen Schlag viele jugendliche Zuhörer mehr.
Ja, und ich müsste ständig meine Hände in die Tasche stecken, weil ich aggressiv werde, wenn ich den Mann nur sehe. Also ich persönlich würde nicht so weit gehen. Also tut mir schrecklich leid. Also solange ich das moderiere, ich werde mit Herrn Bohlen nicht über sein Buch sprechen. Das kann ich einfach nicht schaffen. Und wenn mir also meine gesamte Obrigkeit sagen würde, mach unbedingt eine Sendung, würde ich sagen, okay, dann nehmen wir einen Gastmoderator für diesen Sonntag. Denn für mich gibt's irgendwo eine Grenze nach unten, die ich also wirklich nicht unterschreiten möchte. Und das ist ja auch ein Kennzeichen, damit bin ich jetzt wieder bei Professor Zimmermann, ein Kennzeichen von solchen Sendungen, die sich eben auch ein bisschen absetzen wollen von dem, was in populären Programmen läuft, was in anderen kommerziellen Sendern und so weiter läuft.
Ja, es gehört geradezu zum Programmauftrag. Also das muss man ja ganz deutlich sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann nur bestehen, wenn es eben auch solche profilierten Sendungen gibt, die dem Hörer und der Hörerin eben auch etwas abverlangen an Konzentration. Wie gesagt, man kann es ja mit dem Bügel schon verbinden, aber zuhören muss man dann schon. Und man sollte hier auch mal die Frage stellen, ob eine solche Sendung nicht wieder etwa auf der Saarlandwelle eigentlich laufen sollte. Denn wenn es eben bei SR2 läuft, ist von vornherein der Hörerkreis ja geringer. Also sollte man nicht auch den Hörern eines allgemeiner gehaltenen Programms eigentlich zumuten, sich hier mit neuen Sachbüchern zu beschäftigen. Das ist, denke ich, Programmauftrag.
Hier ist gerade eine nette Mail eingegangen von einem meiner ehemaligen Schüler. Ich war ja auch mal Lehrer und der sagt, er hat die Sendung kennengelernt, da saß er am Schreibtisch bei den Schulaufgaben, die ich ihm aufgegeben hatte. Naja, auch solche Erinnerungen gibt es. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
Zuerst wünsche ich besinnliche Weihnachtstage und gratuliere ganz herzlich zu der 40. Sendung. Meine Frage, haben Sie im Buch erfasst, wie viel Prozent Frauen sich zu Wort und zu welchen Themen gemeldet haben?
Ja, das haben wir sehr genau erfasst. Es gibt ein ganzes Kapitel, das haben 2 Volontärinnen des Saarländischen Rundfunks geschrieben. Das heißt Frauenquote, Frauensprache. Ich schlage es mal gerade auf. Ich weiß ja zum Glück, wo es im Buch ist. Das ist Seite 54 folgende. Da gibt es eine genaue Statistik auf Seite 55, wo man eine Kurve sieht der Autorinnen und Autoren. Und Autorinnen waren es leider Gottes nie mehr als 25% in der Sendung. Das hat, wie schon Heinrich Kalbfuß in der Sendung nach einem halben Jahr sagte, einen ganz einfachen Grund, den können Sie gerne überprüfen, in dem ganz speziellen Sachbuchsegment, um das es hier geht. Das heißt Sachbücher, die nicht nur kleine Ratgeber sind und die auch bestimmte Themen abdecken, spielen Frauen leider keine so große Rolle. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich schwöre beim Leben meiner Tochter, dass ich überhaupt nicht hingucke, ob ein Buch von einem Mann oder einer Frau geschrieben worden ist. Aber Sie können es ja auch an der Universität nebenbei beobachten. Es gibt Fächer, wo sehr viele Frauen drin sind, und es gibt Fächer, wo wenige sind. Zum Beispiel in der Physik sind es mit Sicherheit weniger als in der Erziehungswissenschaft. Und das wirkt sich auch auf dem Buchmarkt aus. Dieses Kapitel über Frauenquote, Frauensprache ist übrigens eines der witzigsten des Buches. Da finden Sie ja wunderbare Zitate aus Sendungen. Zum Beispiel sagten zwei Feministinnen mal, der neue Mann wünscht sich eine Frau, die nichts kostet und für die er nicht verantwortlich ist. Oder es wurde gesagt, was ist schon ein Macho ohne bewunderndes weibliches Publikum? Ein armseliges Würstel mit Potenzproblemen. Also solche Sachen haben die aus Sendungen rausgeschrieben. Es ist schon ein ganz besonders interessantes Kapitel. Aber ich weiß nicht, ob Sie das von der Uni her bestätigen können, Herr Professor Zimmermann, aber Frauen sind leider, zum Teil auch absichtlich, weil sie dort nicht hingehen, in bestimmten Bereichen überrepräsentiert, in anderen weniger.
Das ist sicher richtig, aber wir sehen ja jetzt auch, dass die Zahl der Promotionen von Frauen zunimmt, die Zahl der Habilitationen nimmt zu. Ich denke, dass das ja in Teilen auch in den Naturwissenschaften der Fall sein wird. Das heißt also, wir haben hier eine deutliche Fortentwicklung.
Übrigens eine interessante Korrelation hat Martin von Hohenhorst gefunden in seinem Umweltkapitel. Er hat nämlich festgestellt, dass in den mittleren zwei Jahrzehnten, also so ungefähr ab 1978, die Umweltthemen sehr stark vertreten waren, stärker als ganz am Anfang und stärker als in der letzten Zeit. Und das korreliert recht gut mit der Beteiligung von Frauen, von Autorinnen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Frauen sich gerade im praktischen Umweltschutz sehr hervorgetan haben. Wir hatten da sehr viele sehr seriöse Ratgeber wie Chemie im Haushalt, Chemie im Kinderzimmer, der Ökogarten, die Kräuterfibel und so weiter. Das ganz große Jahr dafür war 1984 und da waren Frauen besonders stark vertreten.
In der SR-Info vom Dezember dieses Jahres war es schwarz auf weiß zu lesen, Radiogeschichte, 40 Jahre Fragen an den Autor. Herzlichen Glückwunsch. Einigermaßen überrascht bin ich allerdings, dass der Mann der ersten Stunde, ich meine Heinrich Kalbfuß, nicht mit einem einzigen Wort erwähnt wurde. Kurz überschlagen hat er die Sendung 30 Jahre lang moderiert, also etwa 1500 Mal, und dies lange Jahre auf der Europawelle. Kalbfuß und Fragen an den Autor waren als Markenzeichen des SR weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Ich kann mir nicht helfen, man fühlt die Absicht und man ist verstimmt.
Dann kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, das Buch mal genau zu lesen, das wir geschrieben haben. Da trifft das nämlich überhaupt nicht zu, was Sie jetzt sagen. In dem Buch ist Kalbfuß genau 15 Mal im Foto zu sehen. Er ist in allen möglichen Artikeln zitiert und erwähnt, ich würde mal grob schätzen, mindestens 50 Mal. Er ist an den beiden Stellen, wo über die immerhin 22 Moderatoren, die es alles in allem gab, immer wieder erwähnt, und zwar ausdrücklich auch als Stammmoderator und als prägender Moderator, sogar auf Seite 22, wenn ich mich nicht irre. Also Sie haben es ja auch gelesen, also er kommt im Buch eigentlich ständig vor.
Es ist ja, das Buch ist ja zur gesamten Geschichte der 40 Jahre und wir haben uns bemüht, hier nicht in Eigenlob auszuarten, sondern es doch auch kritisch zu analysieren und hier ja ein Buch zu schaffen, das zwischen der Hörerschaft des Landes und der Wissenschaft steht.
Eine Mail ist noch gekommen aus Neunkirchen, und zwar ein Stammhörer fragt, wie oft denn eigentlich unsere Sendungen im Internet heruntergeladen werden. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit dem sogenannten Podcast?
Also die letzten Zahlen, die uns, um zunächst auf die Frage einzugehen, vorliegen, sind, dass also die aktuelle Sendung im Schnitt rund 30.000 Mal, manchmal sogar noch häufiger abgerufen wird. Die Klassiker etwas weniger, da ist die letzte Zahl, die mir aktuell vorliegt, 12.000 in dem Dreh. Was wir in der Befragung herausgefunden haben und was uns sehr erstaunt hat, ist, dass rund 40% der Befragten die Möglichkeit der Abruffächer im Internet überhaupt gar nicht kennen. Also die haben gesagt, weder nutzen sie es, noch haben sie jemals davon gehört. Und wir haben das mal so verstanden, dass es das eigentlich noch mehr zu bewerben gilt, gerade weil die Klassiker ja auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit darstellen, auch die älteren Sendungen, auch die Zeitgeschichte zu verfolgen. Und ja, dass dort auf jeden Fall noch ein riesengroßes Potenzial auch für die Zukunft der Sendung Fragen an den Autor liegen könnte.
Und um das zu verstärken, werden wir übrigens am kommenden Sonntag eine ganze Sendung machen, nur mit Ausschnitten aus dem Klassikerfach. Also da hat Magnus Neuschwander einiges zusammengestellt. Da werden Leute zu hören sein wie Mitscherlich, wie der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, Klaus Fuhrmann, Henry Nannen und so weiter.
Ich habe mich schon oft gefragt, warum die tollen Ideen, die über die Jahre vorgestellt wurden, nie oder ganz selten in Lösungen münden. Will aber sagen, bitte weiter so, Sie sind ein ganz besonderes Team, das Mut macht.
Ja, das ist wohl immer das Problem mit solchen Sendungen. Ich meine, es gibt ja auch eine Wirkungsforschung, glaube ich, aber So fürchterlich viel Wirkung hat man mit klugen Vorschlägen wahrscheinlich auch nicht immer.
Das lässt sich ja überhaupt in der Mediengeschichte eigentlich schwer erforschen, welche direkten Wirkungen eigentlich eine solche Sendung hat. Ja, es scheint mir, als wenn überhaupt die Wirkung von Medien doch manchmal überschätzt wird. Aber eines tut eine solche Sendung doch sicher. Sie bietet weiteren Gesprächsstoff, sie macht aufmerksam auf neue Themen. Und hier finde ich jetzt im Rückblick, dass Fragen an den Autor doch immer, also die neuen Themen hatten, die Themen, die in der gesellschaftlichen Debatte eben wichtig waren, also etwa Verbraucherschutz, wie Sie es angedeutet haben. Das ist eigentlich schon gekommen, als es noch nicht üblich war, darüber zu sprechen. Und hierin liegt dann die Wirkung, also neue Themen zu platzieren.
Da habe ich übrigens gerade eine sehr schöne Mail bekommen, gerade gestern von einem Stammhörer aus China, Ausrufezeichen, sogar mit chinesischen Schriftzeichen hier unten, der meint, eine Quintessenz des letzten Jahres sei die Fremdbestimmung von uns Menschen wie ein roter Faden durch viele Buchbesprechungen. Bei den Diskussionen um Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, globalem Countdown, aber auch Terrorismus und USA entsteht bisweilen der Eindruck, dass man es selbst nicht mehr in der Hand hat. Und ich meine, dass dies auch insbesondere für den partiellen Verlust der persönlichen Freiheit, Stichwort Terrorist als Gesetzgeber, gilt. Das ist also eine Zuschrift aus China, aber wir haben auch einige andere Erfahrungen gemacht, wo Hörer zumindest in einem kleineren privaten Bereich wirklich profitiert haben.
Ja, richtig. Also da hat uns eine ältere Hörerin bzw. ein älteres Ehepaar in Wustweil auf dem Dorffest eine sehr schöne Geschichte erzählt, beziehungsweise sie geht etwas tragisch los. Also es war wohl so, dass der Mann an einer mehr oder weniger undefinierten Krankheit, an einem Symptombild gelitten hat, das kein Arzt so richtig einordnen konnte. Und dann waren hier in der Sendung Ärzte oder ein Arzt zu Gast, der sich auch mit Herrn Albers über verschiedene Krankheiten unterhalten hat. Und da war wohl ein Bild dabei, das relativ genau dem entsprach, an dem der Mann litt. Und die Frau hat also sofort reagiert, hat mitgeschrieben, hat sich an ihren Hausarzt gewandt. Und wie wir im Nachhinein erfahren durften, ist der Mann heute wohlauf. Es konnte aufgrund der Sendung eben die passende Maßnahme eingeleitet werden. Und da sieht man also, dass die Sendung doch weitreichende Folgen haben kann.
Macht ja doch ein bisschen Mut. Hören wir noch eine Frage.
Ja, guten Morgen. Ich möchte die Aufzählung des Herrn Dr. Albers zu den eingetroffenen Voraussagen von Autoren noch um einen Punkt ergänzen. Und zwar, Günter Hannisch hat schon zu Anfang der 2000er Jahre gewarnt vor der Wirtschaftskrise. Und wir stecken jetzt mittendrin. Das wollte ich eigentlich nicht ungenannt lassen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Mich hat eine sehr nette Kollegin von unserer SR2 aus der Sendeplanung, ich weiß nicht genau, wie sie sich Abteilung nennt, hat mich auch gerade gestern noch angerufen. Die hatte auch im Internet recherchiert unter dem Begriff Deflation, weil sie mal wissen wollte, was das ist. Kam über Deflation auf Günter Hannig. Bei Günter Hannig wurde sie darauf hingewiesen, dass der schon hier in der Sendung war. Und dann hat sie festgestellt, dass wir genau diesen Günter Hannig sogar in unserem Klassikerfach drin haben. Den können Sie sich also jederzeit aus dem Internet runterladen mit dem Thema Deflation. Im aktuellen Fach von Fragenden Autor finden Sie auch noch Max Otte, Der Crash kommt. Ein Buch, was auch sehr viel vorausgesagt hat. Ich habe sogar meine persönlichen Geldanlagen danach geändert und zwar mit Erfolg, muss ich sagen. Also manchmal konnte man gerade bei solchen Wirtschaftsthemen wirklich profitieren.
Ich habe die Sendung kennengelernt, als ich Ende 68 als Student in den Südwesten gezogen bin. Damals noch auf Europawelle Saar, Mittelwelle, war sehr positiv überrascht und habe auch von Anfang an immer wieder mal einige Bücher gewonnen. Interessieren würde mich die Entwicklung der Höreranfrage. Ich weiß, dass es damals noch live war und dass sogar Namen genannt wurden. Dann wurde, ich weiß nicht ab welcher Zeit, die Tonband bzw. heute dann die Digitalaufnahme eingeführt, die ja eine gewisse Filterung erlaubt. Das ist eine interessante Entwicklung gewesen, weil man wahrscheinlich doch gemerkt hat, dass beim Live-Verfahren eventuell manchmal Sachen aus dem Ruder laufen. Mich würde das mal interessieren, wie das Herr Albers sieht.
Zum Glück haben wir zwei Leute hier im Saal, die schon selbst am Telefon gesessen haben, Herrn Berndt und Herrn Neuschwander. Ich muss Ihnen aber leider sagen, Ihr allererster Eindruck trügt Sie. Also die Anrufe wurden nie live gesendet, sondern es wurden wirklich Bändchen, die waren früher noch auf solchen Bobbys, also Bobinen, die Spule, drauf und wurden wirklich auf diesen Spulen von dem einen Studio ins andere rübergebracht, dort aufgelegt und dann abgespielt. Aber verändert hat sich schon einiges, vielleicht könnten Sie was beitragen.
Also man muss aus der Erinnerung sagen, die Fragen kann man einfach deswegen nicht live einspielen, weil sie einmal nicht zum Thema passen unbedingt. Zum anderen kann es aber auch sein,
dass Hörerinnen oder Hörer die Gelegenheit nutzen, sich über ein ganz anderes Thema mal Luft zu machen. Das ist auch verständlich, dass man die Gelegenheit nutzt, etwas beizutragen. Nur wenn es dann nicht zum Thema passt, oder es kann auch passieren, dass sich mal ein Zorn entlädt, und dann muss man einfach verhindern, dass der Autor, den man im Studio hat, mit etwas konfrontiert wird, was also nicht nur nicht sein Thema ist, sondern ihn auch persönlich nicht betrifft. Also da denke ich, hat das einen ganz guten Sinn. Es ist aber wirklich so, dass die Hörerbeteiligung generell sehr rege geblieben ist, nach meinem Eindruck.
Ja, das ist richtig. Also wir haben in dem Kapitel über die Hörerbeteiligung da auch etwas tiefergehend analysiert und haben festgestellt, dass die Beteiligung bzw. auch die Zahl der gesendeten Anrufe am Anfang sehr viel geringer war. Also gerade 1969 zu Beginn der Sendung wurden teilweise nur 5 am 27. April, das haben wir genau recherchiert, sogar nur 2 Hörer in der Sendung eingeklinkt. Mittlerweile ist das etwas reger. Also wir haben pro Sendung zwischen 12 und 20 Anrufern und in der Regel senden wir auch nicht weniger als 13, 14. Das kommt natürlich auf das Thema an, auch auf die Breite der Frage. Was natürlich ein weiterer Vorteil dieser Aufnahmemöglichkeit ist, dass die Hörer, wenn sie sich zum Beispiel mal verhaspeln oder dergleichen, dass man das dann heute mit der digitalen Schnitttechnik noch korrigieren kann. Da sind, glaube ich, einige recht dankbar dafür gewesen. Ein Nachteil ist natürlich, dass Nachfragen dadurch nicht möglich sind. Also wenn jemand sich falsch verstanden fühlt oder dergleichen, ist er leider gezwungen, nochmal neu anzurufen.
Man sollte vielleicht da ergänzend auch noch sagen, dass es ja dann auch die öffentlichen Veranstaltungen gibt. Die Sendungen kommen ja teils live aus den Veranstaltungen heraus, und hier ergibt sich ja dann noch eine zweite Einflussmöglichkeit für das Publikum. Und ich denke, das heutige Publikum ist ja auch medienkompetenter. Die Menschen haben gelernt, eben auch solche Fragen und Kritiken zu formulieren.
Gut, dass Sie die Veranstaltungen ansprechen. Das waren inzwischen, das ist im Buch genau dokumentiert, 162 Veranstaltungen, und zwar wirklich flächendeckend im ganzen Saarland. Herr Neuschwander hat da so eine Karte gemacht für das Buch, und das war wirklich gar nicht so leicht, die vielen Punkte auf dieser Saarlandkarte überhaupt unterzubringen. Wir mussten da so ein bisschen in die Ränder ausweichen.
Richtig, und wir haben dabei auch festgestellt, dass es noch oder nur noch relativ wenige blinde Flecken gibt auf der Karte, wie der Physiker es vielleicht nennen würde. Also da sind wir aber auch bemüht, dass wir auch in diese Orte noch reisen, und die Hörer haben sich auch gewünscht, dass wir durchaus öfter noch live auftreten und die Autoren einladen, eben wahrscheinlich auch wegen der direkteren Beteiligungsmöglichkeit.
Ich möchte nur, weil Herr Berndt die Auswahl auch angesprochen hat, noch eine Sache unbedingt herausstellen. Eine Zensur findet nicht statt. Also wenn jemand einigermaßen zum Thema fragt und nicht in einem strafrechtlichen Sinne beleidigend wird, wird jede kritische Frage gesendet. Ganz im Gegenteil, das Personal am Telefon hat sogar ausdrückliche Anweisungen, kritische Sachen eher vorzuziehen, weil das die Sendung spannender macht und ein bisschen Pfeffer reinbringt. Also da wird garantiert niemand Kritisches zur Seite geschoben.
Man muss auch dazu sagen, wenn jetzt eine Frage nicht umfassend beantwortet wurde oder wenn es mal Missverständnisse gegeben hat, was ja bei einem komplexen Thema sehr schnell auch passiert, dann wird auch gerne die Gelegenheit genutzt, dass die Hörer nochmal anrufen und das, was eben missverständlich oder unvollständig empfunden wurde, gerade rücken oder ergänzen. Und das wird dann auch nochmal in der Sendung zur Sprache gebracht. Insofern ist auch das etwas Belebendes, dass man mal unvollständig bleibt zunächst und dann später ergänzt. Es ist ja auch ein Dialog, der sich dann unter den Hörerinnen und Hörern gewissermaßen abspielt, die dann ihre unterschiedlichen Perspektiven und Fragen beibringen. Das ist dann also eine Art Konferenztisch.
Das Programm Fragen an den Autor finde ich recht erfolgreich. Wird es denn ausgeweitet auf Fragen an den Hörer, Fragen an den Leser, Fragen an verschiedenen Rollengruppen in der Gesellschaft?
Das ist eine gute Frage. Das betrifft ja jetzt schon fast wieder die gesamte Medienlandschaft. Ich meine, es gibt ja einige Sendungen, wo Hörer oder Leser befragt werden.
Das ist sicher vorstellbar, aber man muss natürlich sehen, solche Sendungen, die ja auch gut vorbereitet sein müssen, die von Moderatoren gestaltet werden, die ja auch eine gewisse Ausbildung haben, die Zeit brauchen, all das hat seinen Preis. Also die Frage, die gerade gestellt worden ist, ist eigentlich auch die Frage an die Rundfunkverantwortlichen. Sind sie bereit, solche Sendungen zu finanzieren, zu unterstützen? Sie müssen eben vorbereitet werden. Das kann man nicht mal zwischen Tür und Angel machen.
Ja, das ist wirklich viel Arbeit. Übrigens eine kleine pikante Sache am Rande. Wir haben das ja ganz genau recherchiert, wie das am Anfang alles war. Und es gab im ersten Jahr tatsächlich eine kurze Phase, wo mehr Fragen an die Hörer gestellt wurden, wo also die Leute waren noch nicht so darauf eingestellt, dass sie Fragen stellen dürfen, können, sollen. Und da hat dann der Moderator ihnen gesagt, was sie fragen sollten, oder hat sogar gesagt, wir möchten von Ihnen gerne wissen, wie halten Sie es mit Sex außerhalb der Ehe, was denken Sie über diese Studenten oder was denken Sie davon, dass die Frau an den Herd gehört und so weiter. Da wurden also Fragen an die Hörer gestellt und die zu ihrer Stellungnahme aufgefordert.
Genau, also da habe ich auch hier gerade ein Beispiel rausgesucht. Da hieß es, und hier gleich die Frage an unsere männlichen Hörer, teilen Sie die weit verbreitete Ansicht, die eigentliche Bestimmung der Frau sei in Ehe und Haushalt, nicht aber der Beruf. Also in diesem Wortlaut wurde es oft dargestellt. Ja,
ich verfolge die Sendung schon seit vielen Jahren und dabei fällt auf, dass es oft Bücher gibt über Ernährung und über Gesundheit. Nun werden die Leute auch nicht besser kochen können deswegen oder gesünder leben, wenn man das alles mehrmals wiederholt. Auch in anderen Medien wird das behandelt. Was fehlt, was ich vermisse, ist zum Beispiel, dass Bücher über Sport vorgestellt werden. Zum Beispiel Radsport, die Tour de France, über das Doping in der Tour de France oder auch der Motorsport, die Formel 1, was finde ich auch interessant wird. Diese Dinge kommen irgendwo zu kurz. Und meine Frage geht auch an Herrn Albers, wie er das sieht und wie auch er seine Zukunft sieht, wenn irgendwann er mal von der Moderation ausscheiden wird, wie die Sendung dann weitergestaltet wird oder ob man das so beibehält, dass der redaktionelle Teil und der Moderator die ein und dieselbe Person ist, wird das so fortgeführt oder sieht man das irgendwann so, dass man das wie zu Anbeginn voneinander trennt?
Also da kann ich an Professor Zimmermann anknüpfen. Wir haben inzwischen so wenig Personal, dass wir überhaupt nichts mehr auf mehrere Leute verteilen können. Denn auch beim SR wurde ja in den letzten Jahren doch ganz erheblich gespart. Wir haben allein an Personal in dieser Sendung, in dem Raum nebenan, waren früher 4 Leute, jetzt ist noch eine Person da. Im Moment ist es Frau Warnecke. Und da ist sehr viel gespart worden, da ist nichts zu machen. Was die Themenauswahl betrifft, Sport hatten wir natürlich, allerdings gebe ich zu, vorwiegend Laufen. Also wir hatten eine Olympiasiegerin mal, Leichtathletin, Heidi Schöller. Wir hatten Baumann drin, den Läufer, wir hatten Wessinghage sogar 2-mal zum Thema Laufen. Also das kam schon vor, Motorsport und so noch nicht. Das ist ein Problem ist, da müsste dann auch ein Buch erscheinen, das wirklich den Motorsport auch kritisch untersucht. Da müssten Fragestellungen drin sein, wie die Kommerzialisierung des Sports. Da müssten Fragestellungen drin sein, wie ob Motorsport überhaupt Sport ist. Das heißt, da müssten eine ganze Menge Fragen angesprochen werden. Und so ein Buch kenne ich zumindest nicht. Wenn Sie mir eins vorschlagen können, Sie haben mir schon mehrfach Bücher vorgeschlagen, auch mit Erfolg, gerne. Hier ist übrigens noch gerade eine Frage per E-Mail gekommen, die ich an Herrn Berndt weitergeben möchte. Und zwar fragte ein Hörer, wie wirkt sich die Sendung auf den Verkauf der vorgestellten Bücher aus?
Also als ehemaliger Buchhändler habe ich jetzt ja auch das Buchhandelskapitel geschrieben. Ich war positiv überrascht, denn alle Befragten haben mir gesagt, das hat einen ganz direkten Einfluss. Nicht unbedingt, dass jetzt Montag nach der Sendung das Buch gefragt wird. Das geht auch noch Wochen hinterher. Da reicht's auch, dass ein Stichwort in Erinnerung bleibt und dann ist natürlich der Buchhändler mit dem Recherchieren gefragt und es haben auch Buchhändler berichtet, dass ganz offensichtlich die Sendung als Verschenktipp genommen wird, dass man also sagt, für mich ist es nichts, aber ich kenne jemanden, dem ich es verschenken will, dann habe ich auch gleich die Frage nach einem Geschenk so beantwortet, dass die üblichen Verlegenheitspräsente ausfallen. Allenfalls kann es mal weniger Auswirkungen geben, wenn eine Buchhandlung sehr spezialisiert ist, dass das, was man hier vorstellt, eben nicht dort in die Schwerpunkte passt. Aber da kann man nach den Kolleginnen und Kollegen, die ich gefragt habe, durchweg eine Rückkopplung beobachten.
Eine Hörerin aus Schwalbach fragt, mich würde interessieren, welche Pannen es denn in Ihren Sendungen gab. Also da bin ich natürlich jetzt direkt angesprochen. Also im Buch ist das wahrscheinlich am lustigsten zu lesende Kapitel, das von Seite 112 folgende, die schönsten Pannen. Da sehen Sie auch die größte optische Panne, die es jemals gab, im Bild dargestellt. Das war eine Veranstaltung, die wir in Losheim im Strandbad gemacht haben. Da hat die Sonne runtergeknallt und ich kann aus gesundheitlichen Gründen auf keinen Fall einen Sonnenbrand bekommen. Und da habe ich erst mich mit Sonnencreme eingecremt, dann habe ich einen unmöglichen Hut angezogen. Der sah so ein bisschen nach Baumarkt aus oder nach Harpe Kerkeling auf der Wanderung. Und schließlich hat man mir dann noch einen Ständer mit Schirm auf die Bühne gestellt, sodass man mich gar nicht mehr sah. Und ich habe damals nur gehofft, dass keiner von der Zeitung da ist. Zum Glück war keiner da, denn dieses Foto hätten die sofort auf Seite 1 gebracht. Wir kommen ja auf die Seite 1 überhaupt nur, wenn wir Pannen haben. Wir waren ja 2-mal auf Seite 1 der Saarbrücker Zeitung, damals als in Nofelden-Wahlhausen ein Autor nicht gekommen ist und ich stattdessen Kabarett machen durfte. Übrigens hat mich gerade vorhin Martin von Hohenhorst angeschrieben, hat gesagt, ausgerechnet im Kapitel über Pannen ist Wahlhausen gleich 3-mal falsch geschrieben, nämlich mit H. Und ob das Absicht sei, ich kann nur sagen, ja natürlich war das Absicht. Wir haben ganz bewusst in diesem Kapitel den Ort falsch geschrieben, um eine weitere Panne zu haben. Der Beweis ist, wenn Sie hinten die Liste der Veranstaltungen durchgucken, ist der Ort richtig geschrieben. Wir wussten es also, haben aber im Pannenkapitel das anders gemacht. Und wenn ich vielleicht gerade noch eine Panne erzählen darf, das ist auch jetzt schon nicht ganz 10 Jahre her. Das war mit Professor Heinrich Zankel aus Homburg, Zweibrücken. Da sollten wir eine Sendung machen über die Launen des Zufalls. Das war am 31.03.2002. Und ich bin immer schon sehr früh hier im Rundfunk und ich saß in meinem Büro. Plötzlich ruft der Empfang an, der Professor sei eingetroffen. Ich habe gedacht, meine Güte, ich bin ja selbst immer gern ein bisschen zu früh, aber so viel zu früh muss man jetzt auch nicht kommen. Bin dann aber als höflicher Mensch hin, habe gesagt, na guten Tag, Herr Professor, sollen wir noch einen kleinen Spaziergang hier um den Hallberg machen? Dann sind wir hier durch die Parkanlagen und saßen ziemlich genau hinter diesem Studio, hier wo früher SR1 war, ist jetzt SR2, saßen dort vorne auf einer Bank, gemütlich, und da rief jemand hier zum Sender raus, warum kommt er denn nicht hoch? Die Sendung hat doch schon angefangen. Da hatte ich nämlich übersehen, dass Sommerzeit war und bin dann um das ganze Hörfunkgebäude rumgesprintet, dann zwei Treppen hoch, wieder durchs ganze Gebäude zurück bis hier in die Ecke, war völlig außer Atem, ich konnte fast die Ansage nicht machen, die Kollegen haben das freundlicherweise auf Band aufgehoben, das liegt beschriftet extra im Schallarchiv, diese Ansage von diesem Tag, und das fand ich doch sehr nett. Pikanterie am Rande noch, meine Frau saß damals auch auf der Bank und ich habe dann nur hinter mich gerufen, kommt nach, ich laufe schon vor. Die wussten aber gar nicht, wo das Studio ist und haben dann nur verzweifelt versucht, mich nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dann ist die Sendung dann doch irgendwann noch ganz gut über die Bühne gegangen. Nach immerhin 10 Minuten 30 Sekunden Verspätung.
Herrn Albers beglückwünschen zu der Sendung beziehungsweise auch seinem Vorgänger. Und ich möchte nur eine Frage stellen. Wieso wird Herrn Albers unterstellt, dass er zu viel Esoterik bringt? Ich selber bin gegen Esoterik, aber wir haben ja letzten Endes in Europa eine Kultur, die sehr breit gefächert ist. Ich selber bin bekennender Christ. Fragen aus der Esoterik, okay, die berühren mich auch manchmal. Aber der Unterschied zwischen der Esoterik, möchte ich mal sagen, ist mehr oder weniger eine Geheimwissenschaft, während das Christentum, wenn es richtig praktiziert wird, immer eine ganz offene Sache ist. Da gibt es keine Geheimnisse. Die Bibel ist jedermann zugänglich. Und die Sendung zu Herrn Albers, Fragen an den Autor, sind ebenfalls jedermann zugänglich. Und dazu nochmal Glückwunsch.
Wenn ich da vielleicht ganz kurz darauf antworten darf. Also es ging uns halt in erster Linie darum, wirklich die Hörerfragen oder die Höreranmerkungen ungefiltert zu übernehmen. Die esoterische Ader ist sogar zweimal angemerkt worden. Deshalb haben wir der ganzen Sache schon auch eine gewisse Beachtung gewidmet. Wir haben allerdings einige auch teilweise fundamentale Anmerkungen bekommen, wo wir gesagt haben, naja, also wurde vielleicht, kann man drüber nachdenken, aber ein Hörer hat zum Beispiel gemeint, man solle die Höreranrufe überhaupt nicht mehr zulassen. Es wären doch immer wieder sowieso nur dieselben Themen. Und das können wir aber auch in der Weise nicht unterstützen. Dennoch haben wir es registriert und auch darüber diskutiert und nachgedacht.
Wir haben ja zum Beispiel eine kleine Neuerung vor einigen Wochen gemacht, dass wir den Telefonnetz immer schon um 10 vor 11 besetzen. Das heißt, Sie können auch schon vor der Sendung anrufen, um eben möglichst vielen verschiedenen Leuten Gelegenheit zu geben, anzurufen. Denn es ist ja ganz klar, Sie können sich das ausrechnen. Wir haben eine Telefonleitung besetzt mit 55 Minuten insgesamt. Da können ja, wenn die Namen und Adressen aufgeschrieben werden, nicht viel mehr als 20, allerhöchstens 30 Leute anrufen. Deswegen haben wir das ein bisschen länger gemacht. Und gerade über die E-Mail-Kontakte ist es auch inzwischen möglich geworden, sich auch an der Sendung direkt zu beteiligen, auch mal ein bisschen reinzuschreiben. Wobei ich sagen muss, dass es für mich auch ein gewisser Stress ist, weil ich hier sitze, mit Leuten rede und gleichzeitig mit einem Auge gucke. Im Moment sind wieder 3 neue Mails eingegangen auf einen Schlag. Also es ist auch ein bisschen Stress. Was das Esoterische betrifft, ich habe eine gewisse Aufgeschlossenheit manchen Sachen gegenüber, Meditation und so weiter. Und ich glaube, was die Naturwissenschaften betrifft, ist auch was dran. Wir haben oft Bücher vorgestellt, zum Beispiel mit Ulrich Warnke hier von der Universität des Saarlandes, der eben versucht, ähnlich wie Fridtjof Capra, das Tao der Physik und so weiter, der versucht, diese Grenzübergänge zwischen Physik und mehr esoterischen Lehren überhaupt darzustellen. Und wir geben auch manchmal Leuten Gelegenheit, ihre Position hier darzustellen, in Bereichen, die noch nicht abgesichert sind. Wir haben zum Beispiel in dieser Sendung, da bin ich eigentlich stolz drauf, so ziemlich als einzige Sendung weit und breit, zweimal das Thema der Handystrahlen, dieser ganzen Mobilfunkmasten und so weiter aufgegriffen. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht in 20 Jahren ein Buch machen, wo wir dann sagen, da wurde mal wieder heftig übertrieben. Ich weiß es nicht, aber nach dem Vorsichtsprinzip sollte man gerade in solchen Fällen doch erst mal warnen. Wenn die Warnung falsch war, umso besser.
3 Fragen noch zu der heutigen Problematik. Was wird aus den nicht gesendeten Fragen, die doch auch und bestimmt interessant waren? 2, bekommen die Autoren die Fragen, die Gesichtspunkte mit, die nicht über den Sender laufen? 3, wäre nicht eine Nachbereitungssendung möglich? Denn dort könnte man doch Missverständnisse und ungesendete Fragen bearbeiten.
Also es ist schon vorgekommen, also prinzipiell werden die Fragen hinterher gelöscht. Das müssen wir auch irgendwann machen, sonst sind unsere Speicher voll. Aber ich habe natürlich, wenn eine sehr spezielle Frage kam, ich habe schon Mails bekommen, die waren eine Seite im Umfang, die konnte ich unter keinen Umständen hier vorlesen, habe ich dann weitergeleitet an den Autor mit der Bitte doch zu antworten, weil ich ja davon keine Ahnung habe. Aber ich glaube, wenn wir da zu viel machen, ist man auch überfordert. Oder was meinen Sie, Professor Zimmermann?
Ja, also jede Dokumentation hat natürlich auch ihren Preis. Man muss es aufbewahren, man muss es dann auch wieder zugänglich machen können. Und ich denke, der Rundfunk kann natürlich nicht so breit dokumentieren und archivieren. Dennoch würde man sich in anderen Bereichen, das muss ich jetzt so als Rundfunkhistoriker doch mal sagen, würde man sich durchaus wünschen, dass mehr Sendungen archiviert werden. Bei 40 Jahre Fragen an den Autor waren wir natürlich in einer relativ guten Quellensituation. Deswegen konnten wir das Buch ja überhaupt erst machen. In anderen Bereichen, finde ich, sollte der SR mehr tun in Richtung Archivierung.
Wir sollten vielleicht mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen, Professor Zimmermann. Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Tagung zum Thema Renaissance des Wortes und es wurde da festgestellt, dass das Wort im Hörfunk wieder mehr Bedeutung hat. Sehen Sie da auch einen Trend?
Also beim SR sehe ich durchaus jetzt Ansätze zu einer sehr vernünftigen Reform. Insbesondere hat man ja wieder die Informationsfunktion beim SR deutlich stärker betont. Das ist also schon ein Ansatz. Man wird sicher nicht mehr zum Rundfunk der 50er, 60er Jahre zurückkehren können mit diesen ganz langen Wortsendungen, wo also Manuskripte eigentlich von verschiedenen Sprechern so abgelesen wurde. Sicher, man wird das in gewissen Bereichen auch machen können. Es wird eher eine Mischung sein von kleinen Berichtsformen. Man wird die Interviews stark machen. Man wird das Nachdenken, das Reflektieren stärker wieder in den Rundfunk einführen. Man wird es aber auf lebendige Weise machen müssen.
Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen haben und sich mit einer Frage beteiligt haben, bekommen demnächst vom Geistkirch Verlag dieses neue Buch zugeschickt. Radioklassiker 40 Jahre Fragen an den Autor. Ladenpreis übrigens sensationelle 15 Euro. Heute Morgen sind das Helena Franz aus Ommersheim, Ursula Grosch aus Weißkirchen und Björn Barser aus Zweibrücken. Hören wir noch einen Anruf.
Mir fällt auf, dass auch Ihre Sendung, wie fast alle Gesprächsrunden, immer mehr zur Werbesendung in Anführungszeichen verkommt. Frage, könnte man nicht ein Thema besprechen, dem nicht ein gerade veröffentlichtes Buch zugrunde liegt? Das Thema könnten die Hörer bestimmen. Es muss natürlich ein Thema sein, für das sich die Öffentlichkeit generell interessiert.
Ah, jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Also weil per Werbesendung habe ich erstmal gedacht, was meinen Sie? Aber das ist natürlich wahr. Diese Sendung macht Werbung jeweils für das jeweils vorbestellte Buch. Wobei es natürlich auch so ist, also wenn der Autor das Buch zum Beispiel jetzt ganz schrecklich schlecht vorstellt, ist es eine negative Werbung, ist fast eine Warnung vor dem Buch. Das, was Sie anmahnen, ist natürlich etwas, was wir hier auf SR2 Kulturradio haben. Zum Beispiel läuft abends, außer heute fällt es ausnahmsweise aus, ein Diskurs um 20.04 Uhr. Das sind Diskussionsveranstaltungen, die wir dokumentieren. Und dort werden natürlich über Themen gesprochen, ohne dass da Bücher zugrunde liegen müssen. Oder im Vorfeld dieser Sendung haben wir auch schon mal eine klassische Diskussion von 1964 ins Netz gestellt und nicht nur ins Netz, sondern auch wir haben es gesendet nochmal im Diskurs. Das war die große Diskussion, droht uns der Bildungsnotstand mit Dr. Georg Picht, dem Erfinder der Bildungskatastrophe sozusagen. Das haben wir in 2 Stunden nochmal dokumentiert. Also dieses Format gibt es eigentlich schon.
Ich denke, es ist natürlich jeweils Werbung für ein Buch, aber es werden ja hier viele Bücher besprochen und insofern ist es eben dann keine Werbesendung mehr, denn viele Bücher haben hier die Chance, vorgestellt zu werden. Und das, denke ich, ist schon auch Auftrag des Rundfunks, eben zum Buchmarkt zu informieren. Und es ist ja eine kritische Sichtung der Literatur. Es wird ja nicht irgendwas genommen.
Eine Frage an die beiden Herren vom Telefondienst hier. Ein Hörer aus Merzig fragt, ob man nicht die Leute, die jede Woche ihren Senf dazugeben müssen, das steht wörtlich so, mit einigen Wochen Sperre belegen könnte. Das heißt, dass die dann sozusagen 2-3 Wochen nicht mehr drankommen. Halten Sie das für praktikabel?
Das halte ich nicht für praktikabel, einfach weil es irgendwo gegen ein demokratisches Verständnis wäre. Ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und wenn jemand das so rege tut, sehe ich eigentlich die Möglichkeit einer Sperre nicht.
Das sehe ich also wirklich ganz genauso. Vor allem, weil wir von sehr vielen Stammhörern immer wieder sehr interessante Anregungen bekommen. Und das kann man also nicht an der Häufigkeit der Anrufe festmachen, wie ich finde. Das Einzige, was wir machen müssen, ist mit den Gewinnern, dass nicht jede Woche dieselben Leute gewinnen, da eine Sperre zu verhängen. Was ich zu dem Thema vorne dran noch kurz sagen wollte, ist, es ging um die Werbung. Wir sind aber auch immer offen dafür und rufen auch gerne immer wieder die Hörer dazu auf, uns Vorschläge einzuschicken. Das heißt, wenn Ihnen ein besonders kritisches Buch oder auch mal ein sagen wir mal, Nicht-Bestseller-Buch aus dem Sachbuchbereich in die Hände fällt, dann schreiben Sie eine E-Mail und regen Sie uns an dazu, das vorzustellen. Wir sind da auf jeden Fall immer gerne offen für.
Ich wollte fragen, also erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch für die einmalige Sendung und eine kurze Anregung. Könnte der Moderator den und die jeweiligen Autoren nicht intensiver vorstellen, also nicht die Schuhgröße oder Religionszugehörigkeit, sondern wer ist das, der da so spricht, damit man den Hintergrund des Buches besser erkennt? Wer ist der Autor genaueres?
Ja, da muss ich Ihnen zustimmen, da haben Sie wohl recht, da bin ich wohl ein bisschen von einem Extrem ins andere gefallen. Wir haben früher die Leute ganz, ganz lang vorgestellt am Anfang, dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein bisschen seltsam, da sitze ich gegenüber von einem Menschen, ich erzähle dem, wer er ist. Ich sage also, Herr Professor Zimmermann, Sie sind dies, Sie sind jenes, Sie sind das. Deswegen bin ich in letzter Zeit eher darauf übergegangen, dass ich sage, was machen Sie eigentlich da so, also dass er sich selbst vorstellen kann. Vielleicht müsste man so einen Mittelweg finden, dass man so einerseits die Leute vorstellt, wie ich das vorhin bei Ihnen ja auch gemacht habe, aber andererseits Ihnen Gelegenheit gibt, zum Beispiel über Ihre historisch orientierten Kulturwissenschaften noch was zu sagen und dadurch ein bisschen klar zu machen, dass das läuft.
Ja, das ist schön, dass ich das jetzt also ganz kurz tun darf. Wir haben ja hier einige Autorinnen und Autoren, die in dem Buch mitgearbeitet haben aus dem Studiengang historisch orientierte Kulturwissenschaften. Das läuft jetzt seit knapp 10 Jahren. Und Sinn dieses Studienganges ist es eben, auf einer wissenschaftlichen Grundlage auch eine Orientierung hin auf praktische Medienarbeit zu leisten. Und das ist also auch Teil meines Berufs, das zu verbinden. Also wissenschaftliche Grundlage, etwa in der Mediengeschichte, mit Praxisorientierung und mit Kritikfähigkeit. Und ich muss also sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir hier mit dem Rundfunk zusammenarbeiten konnten. Und ich hoffe nur, dass das auch, ja, dass es ein Folgeprojekt geben wird.
Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
Ich denke, dass die Publicity durch eure Sendung für den Autor doch sehr gut ist. Habt ihr da Rückmeldung, ob die Verkaufszahlen steigen?
Also Herr Berndt hat das vorhin schon angedeutet. Bei manchen Büchern, je nachdem wie gut der Autor sich auch selbst in der Sendung verkauft, gibt es deutliche Rückmeldungen. Ich muss ehrlich sagen, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Ich habe von Buchhändlern gehört, die sagen, die Resonanz sei früher größer gewesen. Herr Berndt sagt, er hat das Gegenteil gehört.
Ich habe von Buchhändlern wirklich zu meiner eigenen Verblüffung das Gegenteil gehört, weil ja die Umsatzrückgänge, über die im Moment sehr geklagt wird, hätte ich auch da mit gerechnet, aber es war nicht so. Von einem Autor habe ich nach vielen, vielen Jahren, wo ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, so eine Rückmeldung direkt bekommen, von Professor Hademar Bankhofer, der ganz klar sagt, dass er da einen Zusammenhang sieht. Das ist auch klar, weil das Interesse natürlich ist, lebt der Mensch, der da Gesundheit propagiert und naturnahes Leben, lebt er wirklich so? Und er freut sich, dass er offensichtlich in diesen Büchern als echt wahrgenommen wird und nicht nur als Prediger. Das ist die einzige Rückmeldung, die ich vom Autor ganz direkt so benennen kann. Buchhändler auch, aber da ist nicht meine Erfahrung natürlich repräsentativ, weil wir ja doch eine dichte Buchhandelslandschaft im Saarland haben.
Ihr Titel heißt ja auch, manche wurden erst später prominent, das heißt, manche sind durch uns auch größer geworden. Das finde ich auch dann gut, weil man ist dann nicht ein Reflex der Bestsellerliste, sondern Leute wie, nehmen wir mal Bastian Sick, der war noch nicht sehr bekannt, als wir ihn vorgestellt haben, oder noch krasser, Michael Winterhoff, der seit vielen Wochen die Bestsellerlisten anführt, der war bei uns schon Anfang dieses Jahres und da hat ihn noch kaum jemand gekannt. Die Sendung hat aber eingeschlagen wie eine Bombe. Das muss man schon sagen. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt langsam am Ende unserer Sendezeit angekommen. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal runterladen, auf Ihren eigenen Rechner kopieren oder was immer Sie wollen. In unserem zweites Abruffach im Internet, also das Klassikerfach, habe ich aus Anlass des Jubiläums gleich 2 Sendungen gestellt. Die 1000. Sendung vom 6.11.88 mit Peter Schollatour und die 1001. Sendung, beide übrigens mit vielen Originaltönen prominenter Autoren, wie auch die Sendung hier am nächsten Sonntag. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Und auf den nächsten Sonntag möchten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinweisen. Das ist eine Sondersendung, zusammengestellt von Magnus Neuschwander. Die heißt Von Mitscherlich bis Henry Nannen, Klassiker aus 40 Jahren. Vielleicht ergänzen Sie ein bisschen, Herr Neuschwander. Da sind Leute drin aus den Schätzen des Archivs, wie zum Beispiel Konrad Lorenz, habe ich schon gesagt, Mitscherlich, Henry Nannen. Wer fällt Ihnen noch ein?
Hans-Dietrich Genscher haben wir drin. Wir haben Größen drin wie Reich Ranitzky, wie Günter Grass. Also einen schönen bunten Querschnitt durch die 40 Jahre, aus jedem Jahrzehnt einige Beispiele, und es wird mit Sicherheit sehr interessant und spannend.
Und Sie können dann auch nächste Woche anrufen, da können Sie natürlich nicht ein Buch zur Sendung gewinnen, sondern ein gutes Buch, das ich noch im Schrank liegen habe, werden dafür auch 5 Gewinner haben in der letzten Woche, und Sie sind dann gebeten, sich mit Erinnerungen zu beteiligen, also was ist Ihnen aufgefallen in den 4 Jahrzehnten, welche Sendung fanden Sie besonders gut? Wiederhören, bis zum nächsten Sonntag, und schönes Weiterhören auf SR2 Kulturradio, sagt Jürgen Albers.
SR2 Fragen an den Autor, sonntags um 11.04 Uhr.